Also du erzählst etwas von einem Film, der dir was bedeutet und sagst, oh, kennst du den Film? Und denkst dir, das hat nichts mit dem zu tun, was ich dir gerade erzähle. Warum musst du das jetzt raus? Also das ist so, weißt du, du erzählst jemandem von deiner Liebe für Godfather und dann kommen sie mit, kennst du Rollercoaster? Das ist auch ein guter Film, ja.
Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
Heidi ho da draußen, liebe Leute. Wir haben das Haar verloren. Wir haben nicht nur den Berg nicht dabei und wir haben den Sandro nicht dabei. Jetzt haben wir auch noch das Haar verloren. Jetzt können wir nicht mal mehr, naja, wir können es ja nicht sagen. Es ist halt Heidi ho.
Ja. Liebe Welt da draußen. Jetzt müssen wir mal überlegen, nicht, dass irgendwo sich doch noch ein Haar... Nee,
bei den anderen Sachen geht das mit dem Haar, nur bei dem nicht. Wir müssen das wir müssen direkt von Anfang an hier einfach unseren Verlust nochmal deutlich zementieren. Obwohl, okay. Verlust. Die kommen ja nächste Woche schon wieder angeschissen, die beiden. Und dann lassen wir die auch erstmal ran, glaube ich. Dann machen wir beide erstmal 2 Wochen frei, oder?
Die können dann hier auf jeden Fall erstmal ihre Schoße abquackeln, mal gucken, ob sie was dabei haben. Ne? Der Berg, der hat ja viel damit zu tun gehabt, sich einfach irgendwelche Stars da in Cannes anzuschauen. Ne? Mhm. Also er war ja so einer der Gaffer, die daneben standen, ne? und irgendwie so Fotos gemacht haben und so. So diese schlimmen Fans, weißt du, die immer und das gleich posten und so und dann so Pfeile dran machen und sagen, hier, guck mal, Quentin Tarantino. Ja. Und so. Ganz, ganz schrecklich. War ein bisschen cringe. Aber so ist halt der Berg, ne? Also ist halt Vollblut-Filmfan, der nimmt alles mit, was geht.
Ja, ich meine so, seine Kamera ist ja gut, er war wahrscheinlich einen halben Kilometer entfernt, aber auf der Kamera sah das aus wie quasi um die Ecke in Würstchen-Griffbereitschaft. Er hätte denen das Essen vom Teller klauen können, fliegendes Buffet. Er hat jetzt aber keinen Skandal mitgebracht, nicht einen einzigen. Also er hat keinen von den Stars nach der Vorführung hinten links an der Ecke kotzen sehen oder sich prügeln, nichts davon. Generell war das, glaube ich, eine sehr skandallose Veranstaltung.
Er hätte ja ruhig mal irgendwie so einen Busenblitzer oder einen Pimmel-Rausfaller, den hätte er ruhig mal irgendwie versuchen können zu filmen, aber nein, nüscht.
So, dann erklär doch mal ganz kurz, was ist denn ein Pimmel-Rausfaller?
Ja, weiß nicht, Hosen steil aufgelassen und dann ist die Leine mal rausgefallen. Das kann ja mal passieren. Auch dem Besten passieren solche Dinge.
Alter, vielleicht ist die Leine, sagt er. Mann.
Vielleicht ist ja auch jemand mit dem Kilt da gewesen. Ja. Ja, traditionell ist da ja nichts drunter und dann schwupps kam der Wind und dann hoch den Rock, rein den Stock, würden die Kassierer sagen.
Wir gleiten hier in eine Ecke ab.
Wie komme ich aus dieser Ecke wieder raus?
Ja, wie kommen wir da wieder raus? Indem wir sagen, also der einzige Skandal, von dem ich gehört habe in Cannes, war ja dass sich eine ukrainische Schönheit mit Blut beschmiert hat und dann wurde sie ganz schnell entfernt, weil das wollten sie nicht sehen. Also Kriegskritik ist auch in Cannes nicht gern gesehen.
Ja, wenn sie dann natürlich so öffentlichkeitswirksam vorgetragen wird, da ist man schnell dann doch pikiert und konservativ.
Mhm. Ja, aber auch wie sexistisch diese Headline ist. Also wenn du das googelst, da steht dann sehr oft ukrainische Schönheit. So, ja. Der erste Satz ist nicht irgendwie Ukraine-Kriegskritik oder sowas, sondern ukrainische Schönheit beschmiert sich mit Blut. Okay.
Naja, das ist, ist halt moderner Clickbait letzten Endes. Also selbst da versucht man ja die Leute dazu zu bewegen, dann halt auf diese Headline zu klicken, damit man sich den Artikel anschaut oder beziehungsweise das Foto, was dann wahrscheinlich dabei ist und damit man überprüfen kann, ob das auch wirklich eine ukrainische Schönheit ist. Die können ja auch Blödsinn geschrieben haben.
Ja, selbstverständlich. Aber auf Clickbait bist du ja auch reingefallen. Deswegen steht hier zwar keine Dune News, aber was hast du gemacht?
Na, aber was heißt denn Clickbait? Also ich habe mir den neuen Barbie-Trailer angeschaut und da war ja nichts dabei, was klassisch Clickbait ist. Ich habe halt einfach nur immer noch Bock auf diesen Film, weil ich immer noch nicht genau weiß, was mich da erwartet. Also der neue Trailer, der lässt auf jeden Fall vermuten, dass es schon so ein bisschen, weiß ich nicht, so Anarcho-Humor will ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber es wirkt sehr überdreht, so ein bisschen so Zoolander-mäßig, aber glaube ich auf einem anderen Niveau, weil irgendwie sind da teilweise Dinge eingebaut, die schon irgendwie in anderen Filmen dann halt nicht vorkommen. Das fängt ja schon bei diesem ursprünglichen Teaser an, ne, der Odyssee Welt, 2001 Odyssee im Weltraum so ein bisschen homagiert hat. Und auch jetzt geht's ja dann letzten Endes, glaube ich, viel auch um Konsumkritik, wobei ich mir auch wieder nicht vorstellen kann, wie das genau funktioniert bei einem Film, der offiziell von Barbie und Mattel ist die Firma dahinter, glaube ich, oder? Mhm. Ob die das dann wirklich so absegnet, dass das halt auch wirklich als Kritik rüberkommt, das könnte natürlich dann auch so ein Schuss sein, der irgendwie nach hinten losgeht. Also ich bin wirklich gespannt, wie die das deichseln wollen, dass dort ein Film rauskommt, der halt erfolgreich wird und halt nicht nur halt Barbie-Fans da drin sind. Also das ist halt wirklich spannend, wie ich finde.
Ja, das müssen wir mal abwarten. Ich gucke mir die Trailer nicht an. Dafür interessiert es mich einfach nicht genug. Aber wenn er kommt, werde ich auch mal reinlunzen, weil das schon, das muss irgendwie so ein Ding sein von, das, ja, das muss irgendwie ganz derber Humor sein, Anarcho-Humor, ansonsten geht das gar nicht. Also, ja. Welche Tür machen wir da auf? Sonst? Wenn das jetzt noch eine Liebeserklärung an die Barbie ist oder sowas, was gibt's da nicht noch alles für Puppen? Und dann demnächst haben wir dann halt irgendwie der Zauberwürfel, der Film.
Babyborn.
Ja. Nee, das, nix für mich. Warten wir mal ab.
Ich hoffe wirklich, dass sie praktisch diese Überdrehschraube to the max halt drehen. Also, dass es wirklich einfach so abgefreakt ist, dass es halt auch mich halt begeistern kann. Und wenn sie das dann noch mit einer gewissen Kritik oder mit einer Message irgendwie verbinden, dann kann da was draus werden. Also wir bleiben gespannt. Ja. Verbleiben wir mal so.
Eine blutbeschmierte Schönheit würden wir auch in Barbie akzeptieren.
Ich sag jetzt einfach mal ja. Ich muss das gerade erstmal verarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das auch so unterschreiben würde. Ich sag aber einfach mal ja.
Naja, gut. Ich sag's gleich. Also, ja, wer heute mal schlechte Laune hat, ja, oder sagt, ich bin nicht sicher, ihr müsst das heute nicht hören. Ich sag's gleich. Ich hab eine Sache mit, die ist charmant und der Rest sind alles Klos. Mit Absicht.
Ja, aber das hat doch in der Regel auch Unterhaltungswert.
Ja, also. Ich wollte es nur sagen, falls jetzt hier jemand sitzt und sagt, geil, jetzt sagen Sie mir wieder, das und das sollte ich gucken. Nee. Also heute nicht. Also, wie gesagt, aber der erste, den haue ich jetzt gleich raus. Gegen den kann man im Grunde nichts haben, weil es da auch um ein Franchise geht. Ach komm, ich fange direkt an. Die fünfte Realverfilmung von Asterix. Die haben wir geguckt.
Oh,
warum
oh
das?
Je, okay.
Paula ist großer Asterix-Fan. Mhm. Der hat jetzt vor kurzem erst einen ganzen Satz. Asterix haben wir nochmal nachgekauft, die Comics, die liest man dann abends nochmal vorm Schlafen gehen, da hat man schöne Träume. Und die haben auch eine sehr charmante Hörspielreihe. Also Asterix findet hier schon statt. Und wenn es da die Real- und die Comic-Verfilmung gibt, dann sind wir eigentlich immer am Start und gucken die weg. So, das ist jetzt die fünfte davon. Es ist im Grunde wieder alles neu. Der Typ, der den Asterix spielt, ich kannte den gar nicht. Das ist aber auch gleichzeitig der, der es geschrieben und gedreht hat. Und die gehen da schon so vor, wie man das erwartet. Da ist ganz viel Liebe drin. Du findest in diesem, das ist ja der erste Asterix, der nicht auf einem Buch basiert. Aber ich sag mal so, der ganze erste Teil, das ist alles das, was wir kennen. Also die ganzen Charaktere werden eingeführt, wieder super gecastet, Kostüme sind grandios, also Troubadour oder Troubadix sieht aus, wie er aussehen soll, der Chef sieht aus, wie er aussehen soll, der Typ, der immer Fische wirft, sieht aus, wie er, also das ist alles dufte gemacht. Der Typ, der Obelix spielt, Gil Lelouch, glaube ich, Der spielt ihn auch so, wie er gemalt ist. Also Obelix hat ja manchmal diese zwei Finger am Mund, wenn er so schmunzelt und so. Wenn das aber ein erwachsener Mann macht mit einer Plauze, dann wirkt das ein bisschen komisch. Das ist also schon 100% Kind, das hier abgeholt werden soll. Das ist auch fair, das Ding ist ja ab 6. Und es war ja nicht mehr zu verhindern. Es ist jetzt Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Es hat also etwas mit China zu tun, denn der chinesische Markt ist einer, der bei Asterix noch offen ist. Ja, auf der ganzen Welt liebt man Asterix und die Chinesen lieben Asterix auch schon, aber jetzt haben sie halt eine eigene Geschichte gekriegt und es ist kein anderes Land, weil die wurden ja alle vorher schon in den Comics verwurstet. Ne? Die Goten, die Schweizer, die Briten, alle haben Comic, die Chinesen haben keinen Comic, dafür haben sie jetzt einen ganzen Film. Geschichte braucht man jetzt nicht viel erzählen, weil die kann man sich selber zusammenreimen. Also es geht halt darum, dass Asterix und Obelix wieder mal was Gutes tun sollen. Diesmal ist es die chinesische Kaisertochter, die da ihre Hilfe braucht. Die kommt nach einem Staatsstreich in das gallische Dorf und dann müssen sie sich eben auf den Weg nach China machen und da irgendwie alles wieder zum Guten richten. Kein Spoiler, das schaffen sie auch alles. Es ist gut besetzt. Es sind etliche Rollen wohl auch mit Nicht-Schauspielern besetzt worden. Die fallen alle nicht weiter auf, außer Zlatan Ibrahimovic, weil den kenne sogar ich. Und ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber den kenne sogar ich. Der spielt natürlich in seiner Rolle auch einen anständigen Römer, der mit dem Namen Antivirus. Und das wird dann auch immer so gerufen, Antivirus, weil das natürlich der stärkste, schönste und schnellste ist. Das ist ja seine Rolle. Auch angepasst. Also, wer überhaupt was offen hat für Asterix, immer ran. Könnt ihr nichts falsch machen. Das ist charmant. Wir haben uns ein paar Mal dabei erwischt, dass wir echt geschmunzelt haben. Auch wenn der hier sehr kindgerecht ist. Aber das soll so ein Asterix ja auch sein. Das Ding war auch recht teuer. 72 Millionen hat das gekostet. Ich bin gespannt.
Okay.
Von den Realverfilmungen glaube ich, ist der so im richtig guten Mittelfeld. Ist nicht der Beste. Und der Obelix, der ist echt gewöhnungsbedürftig. Also weil ich, Gérard Depardieu als Obelix war für mich einfach nicht zu schlagen. Ich habe das geliebt. Das fand ich richtig gut. Aber ansonsten einfach machen, das ist ein leichter Spaß, der nicht wehtut, immer ran.
Also, ich habe früher die Asterix-Filme, also die Zeichentrickfilme, alle wirklich sehr, sehr gern gesehen. Und ich finde, Asterix erobert Rom ist immer noch generell einer der besten Zeichentrickfilme ever. Mhm. Ich habe auch einzelne Comics gelesen und damals auch besessen. Aber die Filme kamen dann zu so einer Zeit, wo das für mich alle schon ziemlich außer Reichweite war. Und irgendwie hat mich das von Anfang an überhaupt nicht mitgenommen, dass das, also das muss ja auch so nah an den Comics drin sein und das muss so überdreht und so überspielt sein. Anders funktioniert's ja nicht, aber irgendwie hat's für mich persönlich nie funktioniert, in dem Sinne, dass ich überhaupt mal Lust hatte, mir einen Film anzuschauen. Ich habe nicht einen einzigen gesehen. Und das, was du mir jetzt erzählst, ändert daran halt prinzipiell auch erstmal nicht viel. Ja, ich glaube, wenn man sich halt darauf einlassen kann, können die schon funktionieren. Also das hast du ja jetzt auch bestätigt. Aber ja, wie gesagt, bei mir irgendwie an der falschen Adresse.
Ja, wir haben bei den Realverfilmungen auch unsere Highlights. Also Mission Cleopatra fanden wir super. Das ist wirklich ein witziger. Da ist auch das Who is Who so von französischen Schauspielern und Comedians am Start. Und das merkt man auch in der Darstellung und sowas. Das ist jetzt hier alles nicht mehr so. Die mögen in Frankreich auch wirklich alle Stars sein. Ich kannte die nicht. Es ist nach langer Zeit, also ich meine, der letzte ist schon 11 Jahre her. Also so lange hat es dann doch schon wieder gebraucht. Der war auch gewöhnungsbedürftig. Das war der mit den Briten. Naja, wie gesagt, wenn du da gar nichts gefühlt hast bisher, wirst du jetzt auch nichts fühlen, dann wird das nicht helfen. Macht auch nichts.
Nichts macht das.
Es ist auf jeden Fall kein Fremdschämen.
Nee, aber das, was ich jetzt mitgebracht habe, und das ist auch im Grunde genommen mehr jetzt so ein kleiner Lückenfüller, weil natürlich bin ich meiner Aufgabe für diesen Podcast wieder überhaupt nicht nachgekommen und habe, wobei, das stimmt ja auch, eigentlich stimmt es ja nicht, weil wir schauen halt einfach, wir schauen ja einfach viele Serien und ja, das nimmt nur mal Zeit in Anspruch.
Warte mal, ich habe ja auch noch so einen Topf mit Ausreden, wo ist der doch gleich?
Ja. Da dürften keine mehr drin sein, die habe ich alle schon aufgebraucht. Ja, Mensch, ja. Ich muss einfach wieder ein paar mehr Filme schauen. Aber ich habe ja zumindest einen dabei, der kommt später noch. Ich habe aber versucht, meiner Sofabegleitung, meiner herzallerliebsten Frau, Lass es Larry, also Curb Your Enthusiasm, näher zu bringen. Mhm. Und wir haben da dann zusammen die erste Folge geschaut. Ich habe seitdem dann jetzt auch mal etwas weiter geschaut. Ich hatte ja schon vor Ewigkeiten mal die ersten zwei Folgen, glaube ich, geschaut gehabt. Und finde ja einfach das Format der Serie, halt reale Person, wie es ja dann später auch bei Pastewka war, wo ja die Idee praktisch auf dieser Serie beruht. Und hier hast du dann halt Larry, wie heißt er mit Nachnamen? Helf mir direkt.
Larry David.
Das war ja einer der Producer von Seinfeld, richtig?
Mhm.
Genau. Und um dem geht's halt hier ähnlich wie bei Pastewka. Kennen ja vielleicht einige halt auch die Serie, ne? Dass man dann halt den Alltag so ein bisschen dort begleiten darf und er taumelt halt von einer blöden Situation in die nächsten und der Fremdscham-Faktor, der ist dort teilweise schon immens hoch. Und du sagtest ja auch schon mal, dass deine Sofabegleitung genau aus diesem Grund die Serie auch nicht so richtig verträgt.
Mhm. Ja, ja.
Das ist richtig,
ja. Ja, ja, das ist, du musst sowas richtig mögen, weil die Fettnäpfchen sind so groß, der hat ja quasi ein Jackett aus Fett und dann läuft er überall rein und es wird ja immer schlimmer, es wird ja nicht besser. Der wird ja auch mit dem Alter nicht irgendwie zahmer oder so. Und insofern ist das auch etwas, ich gucke das sehr gerne, ich gucke das aber auch immer so in Wellen. So Schwuppswellen. Hat aber auch bei mir nie diese Liebe ausgelöst, die ich für Seinfeld habe. Also das, klar, man kann jetzt das eine auch mit dem anderen nicht so direkt vergleichen. Aber Seinfeld ist für mich ungebrochen. Und seine Serie ist natürlich, du sagst jetzt immer Pastewka hat sich da natürlich dran orientiert und wenn man Pastewka geguckt hat und kann das so ein bisschen und dann setzt man noch so 5 Stufen drauf, dann bist du ungefähr da, wo Larry David anfängt.
Ja, also es ist ja schon in der ersten Folge, gibt's ja diese Szene, wo er mit seinem Agenten telefoniert und denkt, sie sind nur unter sich und er macht dann da so einen blöden Hitlerwitz. Ja. Und die Eltern sitzen halt mit im Auto und bei seinem Agenten und er hat die Freisprechanlage an und die kriegen das dann mit und dann gibt's später, aber da gibt's auch eine jüdische Backgeschichte und so und irgendwie soll er sich dann später bei den Eltern entschuldigen und diese Szenen sind einfach so, du stehst daneben und denkst so, du willst einfach nicht in dieser Situation sein, weil die sind so awkward, ja. So, es ist wirklich. Und auch schon die allererste Szene, ne, wo er dann da einfach auf dem Sofa sitzt und sich da diese Falte in seiner Hose anguckt und dann die da beiden drüber philosophieren, ob das jetzt aussieht, als wenn er wirklich gerade einen Ständer hat oder ob das halt nur die Falte ist und das spielt dann später in der Folge auch noch eine Rolle. Und ich finde, es ist immer so gut von den Dialogen auch gespielt, dass man sich wirklich das auch so in echt vorstellen könnte. Also manchmal hat man ja bei diesen Szenen oder bei diesen Situationen, wo man so denkt, oh, jetzt eskaliert das aber, das hätte man aber abwenden können. Und ich finde, hier ist das aber immer sehr realistisch gemacht. Also genau so könnte ich mir das vorstellen.
Ja.
Und das macht die Serie auf jeden Fall echt, echt gut und auch ein bisschen besonders. Und vor allem besonders, wenn man sie jetzt anfängt zu schauen, die erste Folge startet noch im 4:3 Format.
Ja, es ist ja entstanden, ich weiß nicht, ob du das weißt, aus einem Piloten, aus einem einstündigen Special, das Larry David gemacht hat. Und das hieß halt eben Curb Your Enthusiasm. Das ist schon von 99. Und danach kam dann die Idee, daraus eine Serie zu machen. Und dass das so lange läuft, das ist jetzt in der 11. Staffel, da hat ja keiner mit gerechnet. Und ähnlich war es ja auch bei Seinfeld. Er hat sich ja damals mit Jerry Seinfeld zusammengetan. Dann haben sie diesen Piloten geschrieben. Und es gibt ja in Seinfeld die Idee, Seinfeld als Serie zu machen, wo er sich eben mit George zusammensetzt und versucht, dieses Ding zu pitchen. Und George ist halt aber total bekloppt und macht halt jedes Meeting irgendwie zu einem Desaster. Und das basiert alles so auf deren tatsächlichen Erlebnissen. Also ich mag das gerne, Fremdschämen hoch 1000 ist das, ja, aber schon allein, wenn wir drüber reden, habe ich schon wieder Bock. Ich muss das mal wirklich hardcore wegbingen. Ich muss das mal wirklich starten und alle 11 Staffeln weggucken. So, in so einem Winterprojekt.
Da hast du auf jeden Fall was zu tun und wahrscheinlich wirst du dadurch auch kein besserer Mensch.
Nee, so muss ich aber auch nicht. Ich bin schon einer der Besten. Und
ach so, natürlich.
Insofern muss ich da ja nicht jetzt irgendwie noch besser werden. Das wäre ja auch Quatsch. Wir wollen es mal nicht
übertreiben. Also nicht, dass es dann irgendwie noch ein Armageddon am Ende von deiner Binge-Session gibt.
Ihr merkt schon, wir spielen uns hier die Tennisbälle, die ausgelutschten, von mehreren Hunden angekauten, feuchten, fast fusselten Tennisbälle hin. Das sind nämlich alles ganz, ganz müde Übergänge. Also, weil ich hier geschrieben habe, ein anderes Armageddon, kriege ich jetzt hier diesen. Aber gut, das ist fein. Ich habe Armageddon Times gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Armageddon Time. Hieß in Deutsch, nee. Zeiten des Umbruchs, hätte mich warnen müssen. Zeiten des Umbruchs klingt genauso, wie es ist. Das klingt wie eine Pflasterwerbung für 60-Jährige. Und das ist hier dieser Film. Der ist damals in Cannes, 22, glaube ich, lief der in Cannes, ist der von den Kritikern gelobt worden und am Boxoffice ist er auf die Fresse gefallen. Ich muss sagen, zu Recht auf die Fresse gefallen, weil der ist echt schnarchend öd und langweilig. Das ist eine Coming-of-Age-Geschichte, mit denen habe ich ja sowieso so mein Problem. Und es ist so ein bisschen semi-biografisch die Geschichte von James Gray, der das Ding hier eben geschrieben und gedreht hat. Der hat bisher so Filme gemacht, die mich, ja, The Lost City of Z fand ich ganz gut. Ad Astra habe ich immer noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht genau, warum nicht, aber ich habe den nicht gesehen. Also insofern habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu dem. Nach diesem Film jetzt in der Hauptrolle Anne Hathaway, Jeremy Strong, gute Schauspieler, in der Nebenrolle Anthony Hopkins, sieht alles super aus und erzählt die Geschichte von dem kleinen Paul, der mit seiner Familie, die sind so gut situiert, also die haben so ein bisschen Geld, ist eine jüdische Familie, mit denen lebt er eben in New York und er fühlt sich so ein bisschen fehl am Platz. So das Übliche, wer bin ich, wo gehe ich hin, so. Er freundet sich dann in der Schule mit einem farbigen Jungen an, Jonathan, der Johnny genannt wird und der ist so ein bisschen, der ist sitzen geblieben, der wiederholt jetzt das Jahr und der reagiert darauf auch so ein bisschen mit, er macht viel Schabernack im Unterricht. Und Paul lässt sich davon mitreißen, weil der auch im Kopf immer irgendwo ganz woanders ist. Die beiden werden also dann irgendwie Freunde und dann merkt er halt, dass dieser Johnny ziemlich arm lebt, während er halt bei seinen Eltern wirklich ein gutes Leben hat und sich aber trotzdem nicht wohlfühlt. Also er sucht auch schon als kleiner Junge, sucht danach irgendwie was Besserem. Der geht noch auf eine Privatschule, der kleine Junge, und weil er dann Scheiße baut mit Johnny. Sie rauchen nämlich dann einen Joint zusammen, ohne zu wissen, was ein Joint ist. Sie wissen nur, alle reden davon, ich habe meinen Bruder einen geklaut oder der hat den irgendwo her. Und dann werden sie dabei erwischt. Und das ist natürlich blöd. Und als Strafe wird dann Paul wird dann auf eine Privatschule geschickt. Und da findet er sich gar nicht mehr zurecht, weil da alle so gleich und formiert sind. Und der ganze Stadtbezirk, in dem sie leben, wird beherrscht von dem Immobilienunternehmer Fred Trump. Den gab es ja wirklich, das ist der Vater von Donald Trump. Ein Reagan-Fanatiker und das spielt alles so mit rein. Also es geht ums Erwachsenwerden im New York der 80er Jahre. Der Junge ist jüdisch, kriegt mit, dass es Antisemitismus gibt. Er hat einen farbigen Freund und merkt auch, dass am Essenstisch bei seinen Eltern, die es besser wissen sollten, auch da rassistische Sprüche gerne mal fallen, die dann entschuldigt werden mit, naja, wir müssen alle sehen, wo wir bleiben und am Ende müssen wir überleben. Und wenn bei mir ist das irgendwie, ich musste da irgendwie wie aufstoßen von. Also kurz danach sehen wir dann, wie der Opa dem Jungen erzählt, bevor er dann 4 Szenen später abnippelt, wie die Großmutter eben vor den Nazis geflohen ist und dass man aufstehen muss, wenn man Ungerechtigkeiten sieht. Und dann beim Abendessen ist Anne Hathaway, steckt da nicht hinterm Berg zu sagen, der schwarze Junge ist kein guter Umgang für dich, die Schwarzen, die sollen alle auf ihrer Seite bleiben. Das war sicherlich so und es ist auch okay so, aber es hat halt einen schalen Geschmack für mich. Es eskaliert dann noch so weiter, weil die beiden wollen durchbrennen, stellen dafür noch mehr Blödsinn an und dann hört der Film auf. Zack, bumm. So, dann ist der Ende. So, der hat kein richtiges Ende. Das ist einfach nur, wir nehmen also quasi Teil aus so einem Auszug aus dem Posi-Album von diesem James Gray, den ich, wenn der so war wie der Paul in dem Film, dann hätte ich dem Joghurt in die Taschen gekippt wahrscheinlich. Das war so mein fiesester Move. Wenn jemand nicht drauf geachtet hat, dann gab es Pudding in die Taschen und im Winter, zack, ja. Weil der nervt unendlich, der Typ. Der nervt richtig ab. Der nervt, der ist weinerlich und die sind alle irgendwie, weiß ich, ich fand den Film nicht besonders gut. Nee. Das ist nichts, was ihr euch angucken werdet wahrscheinlich. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass irgendwer darüber geredet hat schon von unseren Jungs. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber du weißt es nicht. Das heißt, es hat auch damals schon keinen Eindruck hinterlassen.
Nee.
Ja, jetzt kann mich jetzt auch komplett auch irren und dann erziehe ich hier alles zurück. Ich fand den echt schlapp. Und also bevor du den mal siehst, habe ich hier eine Liste mit 50 anderen, die du unbedingt gucken müsstest.
Ja, stimme ich dir sofort zu. Spricht mich überhaupt nicht an, hat mich vorher schon nicht angesprochen. Jetzt noch viel, viel weniger, weil ich natürlich deine professionelle Meinung sehr, sehr schätze und ich glaube, du kannst das auch mittlerweile ganz gut einschätzen, was ich so mag oder nicht mag. Und solange wir hier für unsere Reviews nicht bezahlt werden, sind solche Filme in ganz, ganz weiter Ferne.
Ja, das wird sich so schnell nicht ändern, fürchte ich. Und insofern, ich würde aber auch, also ich meine, ne, wenn ich für die bezahlt werde und die schicken mir den Film und der ist ein Klo, dann muss das ja trotzdem raus. Ich meine, man muss auch mit Kritik umgehen können. Ne? Das ist ja auch immer mit das Erste, wenn ich irgendwo bin und zeige meine Bilder oder so, wenn ich mal ein bisschen Kunst mache, dann gibt es ja immer den einen oder die eine oder das eine Gespann, das meint, entweder ja, das kann ich auch, gut, dann stell dich hin und mach das bitte. Aber noch viel schlimmer finde ich ja immer den Satz, kennst du den? Also kennst du folgenden. Und das gibt's ja für alles. Das gibt's ja für Kunst, für Filme, ja, für Bücher. Also du erzählst etwas von einem Film, der dir was bedeutet und sagst so, und kennst du den Film? Und denkst dir, das hat nichts mit dem zu tun, was ich dir gerade erzähle. Warum musst du das jetzt raus? Also das ist so, weißt du, du erzählst jemand von deiner Liebe für Godfather, für den Paten zum Beispiel oder sowas und dann kommen sie mit, kennst du Rollercoaster? Das ist auch ein guter Film, ja. Okay, ja. Oder ist auch ein Film, hat einen Anfang, Mittelteil und ein Ende. Nee. Also,
das kann ich aber total nachvollziehen, weil das gibt es ja tatsächlich in allen möglichen Bereichen, auch Musik oft. Ne? Ja, also du erzählst ja irgendwas über eine Band und dann kommt irgendeiner und sagt, ach, hier, kennst du die Band und die beiden matchen halt überhaupt nicht zusammen, das ist dann was völlig anderes.
Ja. Das wird Sandro wahrscheinlich alles bestätigen können, wenn er sagt, wenn der irgendwem erzählt, ich mache Musik, welche Richtung machst du denn so? Und dann erzählt er so ein bisschen, ja, kennst du die und die und die und die? Wer denkt, an welcher Stelle, dass das zuträglich ist für ein Gespräch? Dass das dann, weißt du, den Boden aufmacht für eine schöne Unterhaltung. So, ja, ich erzähle dir gerade was von etwas, was mir wichtig ist und du kommst mit deinem gleich. Naja. Ist auch egal.
Naja, man möchte so klingen, als wenn man sich auch auskennt. Man möchte zeigen, dass man auch Wissen hat. Aber
ja, aber du weißt schon, du weißt schon die Art, wie ich das jetzt meine. Also wenn jemand wirklich richtig interessiert ist, ja. Und dann würde der ja auch nicht sagen, also würde er nicht direkt die Person nicht direkt Vergleiche ziehen oder sowas, sondern eher so, meine Liebe schlägt in diese Richtung oder so. Ja, und dann öffnest du auch so den Raum für so ein Gespräch, statt einfach nur stumpf zu sagen, ne, da kommt eine Troller, guckt sich, das war so geil. Bei einer meiner letzten Ausstellungen war das so, da kam eine kleine alte Dame und sagt so, ach, wissen Sie was? Das hier ist alles Quatsch. Das ist alles nicht schön. Das ist wirklich, es gefällt mir überhaupt nicht. Warten Sie mal, ich zeige Ihnen mal was. Und an der Stelle denkst du dann, ja, wenigstens, also bitte, wenigstens. Ja. Sie holt ihren Taschenkalender raus und hat Fotos oder nein, sie war total modern, sie holt ihr Handy raus und dann zeigt sie dir was und dann denke ich so, okay, jetzt zeigt sie mir halt die wahren Meister. Und dann bin ich fein. Ja? Nee. Sie zeigt mir tango-tanzende Paare in schlecht gemalten Pavillons von ihr höchstpersönlich. Und das ist große Kunst. Und dann denke ich auch immer, warum bin ich so gut erzogen worden? Warum darf ich nicht Larry David sein? Also ich muss Larry David gucken. Ich muss mir das gar nicht verkneifen. Alle wollen das so.
Hier schließt sich schon direkt der erste kleine Minikreis dieser Folge. Finde ich gut.
Ja. So, komm, hau raus.
Nur so aber das Rande. War auf jeden Fall nur so am Rande, genau. Aber das war eben gerade eine total lustige Anekdote. Das hat mir sehr gefallen auf jeden Fall. Ich möchte bitte mehr davon, falls du noch welche hast. Kannst du immer mal so einstreuen. Ja, nur so am Rande beschreibt die aktuelle Serie, die wir schauen. Ich hatte mitbekommen, dass die so im Science-Fiction-Bereich ganz gut angekommen ist. Ist eine Prime-Serie, die im Original The Peripheral heißt und im Deutschen Peripherie. Ich weiß nicht genau, warum man da nicht einfach den gleichen Begriff genommen hat. Wahrscheinlich will man den Zuschauer nicht überfordern mit diesem doch sehr unbekannten Begriff Peripheral. Weil der Begriff kommt halt auch in der Serie vor und es wird ja dann auch erklärt, was das bedeutet. Aber nun gut, lassen wir einfach mal dahingestellt. In der Hauptrolle haben wir hier eine Schauspielerin, die ich tatsächlich sehr mag und von der ich immer noch nicht weiß, wie ihr zweiter Vorname betont wird, weil ich irgendwie von Anfang an immer Grass gesagt habe, was, glaube ich, überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Wahrscheinlich ist es einfach Grace. Chloe Grace Moretz. Ist das, würdest du das auch so betonen?
Ja, ja. Das ist, also ich wüsste auch nichts anderes, dass hier ich Chloe Grace.
Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Erde, der Grace als Grass wie bei Günther Grass betonen würde. Also deswegen absoluter Schwachsinn. Absolut nicht machen, ja. Also seid kein Vorbild, hört auf das, was Mo gesagt hat. Ja, sie spielt ja also eine der Hauptrollen zusammen mit ihrem in der Serie gespielten Bruder von Jack Raynor und die beiden harmonieren sehr gut zusammen. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Die haben eine gute Chemie. Und es geht darum, das spielt in der Zukunft. Und zwar zum einen im Jahr 2032, dann aber auch im Jahr, ich weiß gar nicht ganz genau, 2000, ich glaube irgendwas in den 70ern. Und es geht darum, dass die von Chloe Grace Moretz gespielte Flynn eine wirklich sehr gute, ich sag jetzt einfach mal, Videospielspielerin ist. Also sie spielen dort so VR-Sims, die halt super real sind. Und sie ist damit so eine der Besten. Und ihr Bruder spielt da auch mit, ist halt aber nicht so gut wie sie. Und durch ihre Fähigkeiten und weil sie auch immer für ihren Bruder spielt, bekommt ihr Bruder von einer kolumbianischen Firma einen Prototypen eines neuen Spiels zugeschickt. Und dort wird dann auch ihre Schwester dann reingeschickt und das ist halt super real. Das fühlt sich halt wie echt an. Und dort passieren dann halt aber Dinge, die dann in anderen Sims so noch nicht passiert sind. Und dann entwickelt sich daraus auch eine Bedrohung für sie und für ihre Familie. Und das ist alles sehr, sehr Science-Fiction-y. Also da passieren auf jeden Fall Dinge. Ich überlege gerade, ob ich die jetzt schon spoiler oder nicht. Also das ist praktisch am Ende der ersten Folge erfährt man sozusagen, was halt wirklich in dieser Sim passiert. Und ja gut, wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, der weiß ja schon, ich habe von zwei Zeitebenen gesprochen und vielleicht kann man sich jetzt schon denken, ich füge hier jetzt einen kleinen Spoiler ein.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich's hören will, der hält sie jetzt die Ohren zu.
Eine Spoilerwarnung, dass das dann keine Sim mehr ist, sondern sie sozusagen mit ihrem Geist in die Zukunft teleportiert wird, in dort einen Avatar, einen Körper und dann dort sozusagen hantiert, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist wirklich gut gedreht. Das hat wirklich gute Schauspieler und das macht wirklich Spaß, vor allem halt, weil es halt auch wieder so eine Thematik aufgreift, die ich sowieso immer toll finde, also Zeitreisen und Co., auch wenn das jetzt hier mal ein bisschen anders aufgezogen ist, das gefällt mir. Der Gegenspieler oder die Gegenspieler aus der Zukunft, die gefallen mir auch recht gut. Das ist einmal, ich glaube, der eine heißt J.J. Field, kannte ich vorher nicht, der spielt Lev Zuboff, das ist so ein super Reicher, der dort einmal die Strippen in der Zukunft spielt. Und dann haben wir eine dunkelhäutige Dame, die auch bei Black Panther mitgespielt hat, Tania Miller, die dann auch noch eine andere Rolle spielt. Die gefallen mir auch wirklich ganz gut als Gegenspieler. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben die erste Staffel noch nicht ganz durch, aber es gefällt mir bis hierhin wirklich, wirklich sehr gut.
Ja, dann warte ich das mal ab. Ich habe sehr gemischte Kritiken davon gehört und ich war halt so ein bisschen abgeschreckt von Die Macher von Westworld, das wird ja produziert von dem Nolan-Bruder und seiner Frau. Und in einer harschen Kritik habe ich halt gehört, man will die bei der Stange halten, weil jetzt ja Westworld dann vorbei ist und man will die bloß nicht verlieren. Und Amazon, da gab es ja einen sehr aufregenden, langen Artikel im New Yorker, glaube ich, war das oder sowas, der so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hat, wie viel Geld Amazon versenkt hat mit Großprojekten in den letzten Jahren. Hits, die Hits hätten werden müssen, sind keine geworden. Also die Ringe-Serie hat lange nicht das eingespielt, was sie hätte einspielen sollen. Zu einer anderen Serie kommen wir gleich noch, wo das wohl ähnlich ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich warte mal erstmal ab, weil das scheint so eine Serie zu sein, die auf mindestens zwei, wahrscheinlich drei Staffeln oder sowas angelegt werden wird. Mhm. Und da halte ich so wie Berg, da warte ich lieber ab, weil die meine Neugier ist nicht so groß, dass ich das jetzt sehen muss. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal das Gibson-Buch gelesen habe. Das ist ja von unserem hochgeschätzten William Gibson. Aber ich glaube, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Also wenn es mich als Buch schon nicht gepackt hat, warten wir mal ab. Mal sehen, ich warte auf dein Fazit, weil das war ja noch nicht. Ne? Du bist jetzt erst in Folge...
Wir sind Mitte, Folge 5.
Na dann. Warten wir das mal ab.
Aber also Chloe ist halt auf jeden Fall ein extrem hoher Production Value auf jeden Fall. Also man merkt, hier ist auch ganz gut Geld reingeflossen. Also da steckt auf jeden Fall was hinter. Aber ja, ich halte dich bei der Stange und du wolltest gerade noch was sagen.
Naja, Chloe zu sehen ist immer schön. Ich mag die ja sehr gerne.
Ja,
Finde, die kann schauspielerisch was. Die kann es nicht immer abrufen, weil die Drehbücher das oft nicht hergeben. Das bleibt halt abzuwarten, ob das in dieser Serie so ist. Aber ansonsten, ich mag die immer gerne.
Ich finde durchweg die Schauspieler hier überzeugend. Also, das funktioniert.
Ja.
Gut. Dann, mein Lieber, wenn der Ösi verkackt, also jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt.
Ja, also ich wollte das mögen und ich weiß auch, warum viele Leute das mögen werden, aber ich mag es nicht. Und die Rede ist von der Serie Fubar, in der wir einen gealterten Arnold Schwarzenegger als FBI-Agenten sehen. Das Ding ist im Grunde so, also die Geschichte ist ja schnell erzählt. Luke Brunner, so heißt sein Charakter, und seine Tochter Emma führen beide quasi ein geheimes Leben, denn sie arbeiten beide für die CIA. Nur beide wissen es nicht voneinander. Also der Vater weiß nicht, dass die Tochter beim CIA ist, und er ist immer so auch der Typ, den man losschickt, wenn es richtig brennt. Also wenn da jemand gerettet werden muss, dann wird Luke Brunner geschickt. Ungeachtet der Tatsache, dass der eine Million Jahre alt ist, ist er offensichtlich immer noch der Beste, der das kann. Anyway, bei so einer Rettungsaktion stellt er dann halt eben fest, er soll seine Tochter da rausretten. Und so merken halt beide, what? Du arbeitest auch hier? Ja, das ist dann so, die realisieren dann halt, dass die beiden sich im Grunde überhaupt nicht kennen. Vater und Tochter sind also sich Fremde. Und dann hast du hier eine Serie, die mit ganz viel Anspiel auf wie war Arnold eigentlich damals in den 80er-Filmen und warum mögen den so viele Leute? Und das dann gepaart mit einer mehr oder minder spannenden Story und so ein bisschen, nicht Case of the Week, aber so in diese Richtung gedacht, hast du da hier so 8 Folgen dieser Serie. Ich habe es jetzt nicht so richtig gemocht, weil es gibt hier echt jede Menge Action, gar keine Frage, die ich aber Arnold wirklich nicht mehr abnehmen kann. Wenn er da Teil dieser Action ist, dann wirkt der einfach echt wie so ein Störfaktor. Das macht für mich dann einfach keinen Sinn mehr. Und die meisten Jokes, die hier als Jokes gedacht sind, die, weiß ich nicht, das sind Dad-Jokes. Also ich bin jetzt offensichtlich noch so in dieser Phase, ich habe noch gute 10 Jahre, bevor ich mich hier wegömmel. Also irgendwie, das ist, im Grunde ist das so wie, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, sie haben ja von True Lies eine Serie gemacht.
Ja.
Da redet zu Recht keiner drüber, denn die ist scheiße. Und das hier ist im Grunde, wir haben den Typen, der damals bei True Lies mitgespielt hat. Wäre das nicht eine gute Idee, wenn wir True Lies als Serie machen? Ah, das geht nicht? Ach so, haben wir Rechte verkauft? Ah, scheiße. Ja, pass auf, dann hat er keine Frau, sondern eine Tochter. Und die kann das schon.
Das war mein erster Gedanke, als du das eben erzählt hast.
Die kann das schon. Nee, die wird da gar nicht, die kann das schon. Und die beiden wissen das halt eben nicht miteinander. Also, ja, das ist doch witzig. Ja, lass mal eine Serie draus machen. Ist für 8 Stunden oder 7,5 Stunden, wenn man das alles zusammenrechnet, ein bisschen dünn. Und offensichtlich ist er seit den 70ern beim CIA und der ist es immer noch und der sieht so verknittert aus und das will ich ihm gar nicht. Ich finde ja gut, dass er noch am Start ist und sowas. Aber es ist, du musst echter Arnie-Fan sein und du musst einfach so eine absolut leichte Wegglotz-Serie haben wollen, wo du sagst, wenn ich jetzt kurz mal austreten muss, dann macht das nichts. Ich brauche hier nicht Pause machen, weil plotmäßig wird das hier nicht so schwer. Denn die Geschichte, die so ganz drumrum ist, so ein bisschen dieser rote Bogen, die ist auch nicht besonders gut. Die hast du auch schon 20 Mal gesehen. Also das Schreibing nenne ich es mal, weil so richtig Writing ist es nicht. Dafür, weißt du, Writing klingt hart und durchdacht. Das hier ist Schreibing. Da hat sich einer hingesetzt mit einem weichen Bleistift. Ich weiß nicht, was die Nummern sind. Je höher, je härter oder so. Ja, dann hat er eine 2 genommen.
B ist weich, glaube ich.
Ja, dann hat er eine B2 genommen oder so. Außer, dass man die ganze Zeit sehen will, was Arnie als nächstes macht, gibt es hier eigentlich keinen Grund, das zu gucken. Wirklich nicht. Und schon gar nicht, wenn wir jetzt mal diesen Vergleich wagen, wer war denn noch groß in den 80ern? Ein ebenfalls sehr zerknitterter älterer Herr mit Stallone hat mit Tulsa King auf jeden Fall bei weitem die bessere Serie abgeliefert. Vor allem ist seine Serie, die geht schon so in Richtung Alterswerk. Weißt du, die kannst du stehen lassen. Gut ist, da ist auch, da wird gut geschauspielert, auch von allen anderen, die da mitmachen. Das hier ist wirklich, das ist nix. Also das hier ist nix.
Also ich muss sagen, ich habe die Ankündigung gehört und habe da schon mich gefragt, ob sowas halt noch funktionieren kann mit Arnie in dem Alter. Dann finde ich den Namen unglaublich scheiße, auch so marketingtechnisch. Fuba, das klingt irgendwie...
Nein, das ist aber in Amerika ist das ja ein Common Sense, das ist ja ein Slang. Fuba steht für Fucked Up Beyond All Repair, All Recognition. Also kaputt...
Ja, aber das wissen doch die meisten ja nicht.
Bis, die Amis wissen das schon. Und die Amis sind noch der Markt, für den das gemacht wird. Das bist nicht du, Nappel.
Ja, aber dann, die passen doch alle Nase lang die Titel für Deutschland an. Dann hätten sie das doch hier auch machen können.
Da ist ihnen wohl nichts Gutes eingefallen.
Ja, okay. Ist wahrscheinlich auch schwierig.
Pass auf, wir mögen das ja so gerne. Das ist ja auch so ein Steckenpferd vom Berg. Sag. Ein guter Untertitel für diese Serie, weil den Plot habe ich dir jetzt erzählt.
Ich soll dir das jetzt
erzählen. Ja, klar, natürlich.
Berg ist doch da der Spezialist.
Der ist ein Spezialist, der die findet und Scheiße findet. Und der ist ja nur auch jetzt nicht hier. Also wenn du jetzt weißt, worum es geht, Fuba, was wäre denn ein guter Vorschlag für dich? Wie würdest du das nennen?
Du bist ein Arsch, ich kann mir doch jetzt nicht irgendwas aus dem Finger saugen.
Die sind doch meistens so stumpf,
da
brauchst du doch nichts Großes sagen. Hier Fuba und dann deutscher Untertitel, wenn der Vater mit der Tochter. Das ist schon.
Wenn der Vater so. Mit der Tochter, genau. Father and Daughter.
Ja.
So.
Ja, ja.
Zack.
They can't act, but they hail to hell they try. Sowas vielleicht. Also, ich weiß es nicht. Also, du hast die Ankündigung gesehen, du findest den Titel scheiße, brauchst du nicht gucken.
Und das Poster und das Thumbnail ist auch einfach überhaupt nicht ansprechend. Naja, das sieht einfach kacke aus.
Ja, das versucht auch wirklich stark diesen, dieses 80s-Vibe hochzuhalten mit dem Feuer da im Hintergrund oder so. Also, naja.
Pass auf, Mo, ich habe jetzt mal ein bisschen was zur Abwechslung mitgebracht.
Mhm.
Und zwar habe ich für dich ein Quiz mitgebracht.
Okay.
Und das ist ein Rapid-Fire-Quiz. Und deine Aufgabe wird es sein, alle Fragen richtig zu beantworten. Das sollte dein Ziel sein, denn es sind schon durchweg einfache Fragen. Das Ganze ist jetzt hier so ein Online-Quiz, wo es auch eigentlich eine Multiple-Choice-Auswahl gibt, die ich dir aber nicht gebe. Das ist sozusagen dein Handicap.
Super.
Aber das ist jetzt ein Filmklassiker der 90er-Quiz. Also praktisch deine Primetime. Oh, ich bin gespannt.
Ja, und ich erstmal. Hier schön auf den Spot.
Bist du bereit?
Ja, offensichtlich.
1995 erschien der erste Pixar-Film in den Kinos. Welcher war es?
Toy Story?
Korrekt. Wie heißt das Gefängnis, in dem die Hauptfiguren des Films die Verurteilten einsitzen?
Shawshank.
Korrekt. Welcher Rockstar hat einen Gastauftritt in The Big Lebowski? Das ist ein bisschen schwerer. Also Flair, du kannst von, auch einfordern.
Flair von den Red Hot Chili Peppers.
Genau, der alte Flo, Flea. Welcher Basketballstar trat 1996 mit den Looney Tunes im Film Space Jam auf?
Michael Jordan.
Das ist natürlich korrekt. Wie heißt der Filmklassiker Das Schweigen der
Lämmer?
Das ist ja ist eigentlich schon hier Majestätsbeleidigung. Ne? Durch welchen Film feierte Queens Klassiker Bohemian Rhapsody 1992 ein Charts-Comeback?
Wayne's World. Wayne's World, Wayne's World.
Welche Sängerin wurde durch den 1999er Film Dogma hochoffiziell zu Gott? Spoiler!
Ja, das ist wirklich ein bisschen unfair. Alanis Morissette.
Grandios. Ich mag den Film ja sehr. Wo sind die Dinos los? Okay, ne, also der größte Dino-Film, den es so gibt.
Jurassic Park.
Ja. Also manche Fragen, da ist es vielleicht gar nicht so sinnlos, auch die Auswahl zu geben, aber wahrscheinlich hättest du es auch so gesagt. Bei O Captain, mein Captain, denkt man an?
Club der Toten Dichter. Der ist auch auf meiner Rewatch-Liste, weil ich habe den damals sehr gefühlt. Ich will mal wissen, ob das immer noch so ist.
Ah, haben Berg und ich schon mal drüber geredet. Also wir haben den ja relativ spät gesehen und konnten den nicht mehr ganz so fühlen. Aber naja, ich muss weitermachen, die Zeit läuft hier. Ja. In welchem Film musste sich Keanu Reeves für eine rote oder blaue Pille entscheiden?
Matrix.
Jawohl. Als welche Märchenfigur feierte Johnny Depp 1990 seinen Kinodurchbruch?
Johnny Depp als Märchenfigur? Also so Edward mit den Scherenhänden dann oder was?
Genau, es ist nicht Jackie mit den Rasterlocken und auch nicht Wolfgang mit den Eisenklauen.
Okay, alles klar.
Großartige Auswahl. In welchem Film erlebt Bill Murray denselben Tag immer wieder?
Ja, den großartigen und täglich grüßt das Murmeltier.
Natürlich. Wer kehrte 91 in seine Paraderolle als Terminator zurück auf die große Leinwand? Hatten wir gerade.
Ja, der Özi, der verkackt.
Mit dem Soundtrack für welchen Film gewann Bruce Springsteen 94 einen Oscar?
Philadelphia.
Korrekt. Welchen Rockstar trifft Forrest Gump in der Geschichte des gleichnamigen Films nicht persönlich? So. Jetzt muss ich vorlesen. Jimi Hendrix, John Lennon oder Elvis Presley?
Jimi Hendrix.
Auch das ist korrekt. Du hast einen Streak. Aus welchem Film stammt das Zitat, hier können wir nicht anhalten, das ist Fledermausland?
Oh, das ist schwierig für mich, weil ich gucke ja so viel im Original. Das ist Fledermaus.
Ach so. Soll ich dir eine Auswahl
geben?
Ja. Fear and Loathing in Las Vegas, From Dusk Till Dawn oder Bram Stokers Dracula?
Ja, dann From Dusk Till Dawn rate ich jetzt, aber es könnte auch Fear and Loathing sein.
Ja, deine Vermutung From Dusk Till Dawn ist falsch. Es ist Fear and Loathing in Las Vegas.
Macht doch mehr Sinn,
Gibt's da kein Äquivalent? Das ist glaube ich, relativ am Anfang des Films.
Ja, aber das hat sich bei mir nicht so eingeprägt.
Ja, ich habe den Film auch vor Ewigkeiten gesehen und fand ihn tatsächlich nicht so gut. Aber naja. Wie lautet die dritte Regel des Fight Club? Weißt du das aus dem Stegreif oder?
Oh nee, warte mal. Die erste Regel. Wer neu ist, muss kämpfen, ne?
Die gibt es hier gar nicht in der Auswahl. So. Es kämpfen jeweils nur zwei. Nur ein Kampf auf einmal oder wenn jemand Stopp ruft, schlapp macht, abklopft, ist der Kampf vorbei.
Ah, okay. Dann, das war jetzt die drei, ja?
Ja.
Okay. Mhm.
Weißt du es?
Nee. Ach so, du hast mir die Auswahl gegeben. Entschuldigung, ich hänge. Nochmal was? Wenn jemand Stopp ruft, ist Stopp. Nur ein Kampf zur Zeit.
Wenn jemand Stopp ruft, ja, nur ein Kampf auf einmal oder es kämpfen jeweils nur zwei. Ich wusste das tatsächlich nicht, ich habe den Film nur einmal gesehen, Buch nie gelesen. Deswegen.
Ich krieg's nicht zusammen, es kämpfen jeweils nur zwei.
Ich habe, glaube ich, als ich das hier durchgespielt habe, habe ich auch getippt. Es ist aber tatsächlich, wenn jemand Stopp ruft, schlapp macht, abklopft, ist der Kampf vorbei.
Ja, ist auch okay. Ist
also das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Welcher war der kommerziell erfolgreichste Film der 90er? Oder ist das, glaube ich, schwer ohne Hilfe, aber vielleicht... Obwohl, eigentlich nicht.
Jurassic Park? Titanic?
Der ist gar nicht in der Auswahl.
Ich weiß gar nicht, was in den 90er, das ist so ein, das ist schon eine Weile her. Ich weiß es nicht.
Ja, also du hast ja eben einen Film genannt und der ist von 98, wenn mich nicht alles, oder 97.
Ja, dann ist es ja Titanic, also, ja?
Dann ist es Titanic, ja. Genau. Für welchen Film lieferte Bryan Adams den Titelsong?
Na, für diesen Robin Hood mit
Korrekt.
Kevin,
sehr gut. Erwin Köster, das ist, ja. ist glaube ich, gar nicht so einfach ohne Auswahl für den einen oder anderen. Welche Organisation kümmerte sich um Aliens auf der Erde?
Okay, ist das schon die
das
Frage?
Ist jetzt vielleicht ohne das ist schon die Frage, ja. Ist natürlich bei den vielen Alien-Films, und da gibt es wahrscheinlich auch noch andere, aber wir sind in den 90ern,
ja, die Man in Black
riesiger
dann.
Blockbuster.
Ja, genau. Okay.
Welches Shakespeare-Drama erschien 96 in den Kinos, unter anderem mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle?
Baz Luhrmanns Romeo und Juliet.
Korrekt. Noch vier Fragen. Welcher legendäre Geheimagent eroberte als Parodie von James Bond die Kinos?
Hier Michael Myers. Austin Powers.
Ja, natürlich.
The Spy Who Shagged Me.
Welchen schottischen Helden verkörperte Mel Gibson 95 in Braveheart?
Oh, fuck me and call me Julie. Ich weiß den Namen nicht.
Das ist ohne Auswahl, fand ich es auch sehr schwer. Also mit wusste ich es dann auch. Es ist Robert the Bruce,
ja, genau.
Robert Burns oder William Wallace.
Nee, Robert the Bruce.
Das ist nicht richtig.
Nee, ach so. Okay.
Es war William Wallace.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob Robert the Bruce ein anderer.
Der sah anders aus.
Ah ja. In welchem Tarantino-Klassiker tanzten John Travolta und Uma Thurman? Ich brauche gar nicht weiter erzählen.
Pulp Fiction. Habe ich erst kürzlich wieder gesehen.
Jetzt bin ich nochmal gespannt, ob du das weißt. Welche Band hatte 1999 einen Gastauftritt in der College-Komödie American Pie?
Nee.
Das ist, also ich wusste das, weil es ist halt damals meine Lieblingsband mit gewesen.
Weezer?
Nee.
Diese mit diesem.
Gibt dir die Auswahl?
Ja.
Sum 41, Green Day oder Blink 182?
Das könnten ja alle sein. Also ich sage jetzt einfach mal Green Day. Ja, ne? Ich weiß es aber nicht.
Es ist Blink. Blink, ne?
Ja, die sind auch größer in den amerikanischen Ecken.
Ich glaube, vier Fehler hast du gemacht. Hm.
Das ist doch nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht. Vor allem mit der Auswahl oder mit der nicht vorhandenen Auswahl jetzt größtenteils.
Ja.
Es gab ein paar Filme, also da waren die Fragen halt zu einfach, aber ich dachte mir, das könnte ein gutes Quiz sein, wo du einfach, wo die Herausforderung darin liegt, wirklich möglichst wenig Fehler zu machen.
Ja.
Und 21 von 25 ist jetzt kein ganz schlechter Schnitt.
Na, finde ich gut. Hör mal.
Findest du gut?
Ja. Ja, das ist das mit dem Fight Club zum Beispiel oder sowas, das ist auch so ein Ding. Man rezitiert nur die erste und dann hört man auf.
Mm.
So, das ist wie keiner kennt die zweite Strophe von O Tannenbaum. Und bei dem, ich muss sagen, Braveheart habe ich einmal gesehen in meinem Leben.
Mm.
Und bisher hatte ich noch nie das Gefühl, dass ich das nochmal tun müsste. Vielleicht hätte ich es gewusst. Aber irgendwie diesen The Bruce gab es auch. Ich weiß noch nicht, wer er dann war.
Ja, da habe ich ja gerade schon mal nachgehakt, aber du weißt jetzt nicht, kannst dann wahrscheinlich ja nicht zuordnen. Wenn du es jetzt schon sozusagen falsch zu Braveheart zugeordnet hast, dann weißt du ja auch nicht, wo es ursprünglich herkommt. Ne? Aber Robert the Bruce ist auf jeden Fall ein geiler Name, ne?
Robert the Bruce.
Ja. Hätte ich auf jeden Fall auch Respekt vor. Ich hatte auch ein anderes Quiz gefunden, das konnten wir jetzt hier leider nicht wirklich machen, weil ich nicht weiß, wie es dann rechtetechnisch aussieht. Da wurden immer kleine Filmzitate eingespielt und man musste dann aus einer Auswahl sagen, aus welchen Filmen das kommt, und das war teilweise auch ganz schön knackig. Die werben auch so ein bisschen Clickbait-mäßig damit, dass nur 1% der Leute, die spielen, alle 50 Fragen richtig beantworten können.
Das hätte mich ja interessiert, und das dürften wir übrigens tun.
Dürften wir, ja?
Tatsächlich? Das ist wie so ein Sample-Board. Das interessiert eigentlich keinen. Wenn du ganze Filme spielst, Filmdialoge, die über X gehen, oder Musik halt eben über 15 Sekunden, dann wird es schwierig.
Also was wir hier auf jeden Fall mal machen können, weil ich glaube, es ist wirklich bockschwer letzten Endes, weil das halt auch über so viele Epochen geht. Also wenn das dann halt Filme sind, klar, die man kennt, ist es irgendwo einfach. Aber wenn man sich das dann irgendwie so ein bisschen erschließen muss aus dem Kontext, weil man ja weiß, okay, keine Ahnung, der englische Patient handelt jetzt davon, und dann hast du noch irgendwelche anderen Filme aus dem, aus der Zeit oder sowas, dann kannst du dir das ja schon versuchen zu erschließen, wenn du ein guter Filmkenner bist. Aber das könnte man vielleicht ja dann mal als so ein Experiment machen, als Vierer-Quiz für uns alle. Also wir nehmen unsere geballte Wissenskraft zusammen und versuchen das praktisch perfekt zu lösen.
Aber die meisten, das wäre doch ein das Game, was du da gefunden hast, sind die auf Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Naja, dann. Also, machen wir. Das kommt in einer der Folgen. Nicht folgenlos wird das bleiben, wenn wir das tun. Denn dann rocken wir das.
Dann lassen wir Taten folgen.
Ja, meine Gewinnausschüttung kannst du mir dann bitte an die gewohnte Adresse senden, ne? Für dieses Game gerade.
Hotguy@paypal.com.
Ja, genau. Hot Nappel.
Hot Nappel.
Apropos Nappel. Wenn der Amazonas Niedrigwasser hat, dann gibt man den Russo-Brüdern die Möglichkeit, irgendwo ihre Finger reinzutun. Und wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, die Russo-Brüder machen keine guten Sachen. Also natürlich ist Endgame und Infinity War über jeden, also Infinity War ist über jeden Zweifel erhaben, Endgame hat ein großes Problem. Aber deren Marvel-Filme, die lasse ich jetzt mal außen vor. Seitdem ist es echt schwierig, denen zu folgen, was sie so machen. Sie haben hier auch nur produziert. Und insofern gebe ich ihnen nicht die ganze Schuld, dass die neue Serie von Amazon so ein Riesenklo ist. Und ich rede jetzt über Citadel von Amazon. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was Citadel ist, sein wird. Und wie dick der Bezos hier aufträgt, denn das Ding soll eigentlich das nächste Standbein werden von allem, was du dir vorstellen kannst. Das ist noch nicht auf Sendung gegangen, da hatte das schon 4 Spin-Offs und eine zweite Staffel. Und jetzt, wo es anfängt zu laufen und langsam so die ersten Kritiken reintrudeln, ist es fast schon schwer zu glauben, dass das eine zweite Staffel kriegt. Denn ich meine, wir haben viele, viele Serien schon sterben sehen, die es wirklich verdient hätten. Und das Ding ist hier quasi schon in Stein gemeißelt. Anhand der Dialoge der ersten Szene dieser Serie kannst du, also da wirst du direkt eingenordet. Und du weißt, wenn du eine Viertelstunde zuguckst, ob dich das interessiert. Und wenn es das tut, dann wirst du auch Spaß haben mit deiner Serie. Das ist wieder so eine Serie, da geht nur ganz oder gar nicht. Ja, dieses Ding ist so voll proppevoll gestopft mit Action, dass niemand sagen kann, die Action ist Mist oder es ist zu wenig. Das Ding ist voll, bis oben hin. Jeden Actionfilm, den du schon mal gesehen hast, jede James Bond Action, jede Jason Bourne Action, das findest du hier wieder. Das machen die. Die Kohle ist da reingegangen. Das ist die im Moment aktuell die teuerste Serie, die sie je gemacht haben. Also nochmal mehr als die Ringe. Und das wahrscheinlich auch.
Was? Wirklich?
Ja, ja. Und das wahrscheinlich auch wegen der ganzen Lizenzen, die sie jetzt schon haben. Denn es wird Citadel Indien geben. Citadel Spanien. Citadel Metten. Keine Ahnung, was noch alles kommt. Und anhand der ersten Dialoge weißt du halt, ob du das magst. Die beiden Hauptfiguren erzählen sich oder unterhalten sich in einem sehr schnell rasenden Zug in 5 verschiedenen Sprachen miteinander. Immer wieder. Also fangen an mit der einen Sprache, dann wechseln sie in die nächste, in die nächste, in die nächste. Ich weiß nicht genau, ob uns das sagen soll, was das für großartige Spione sind, dass sie so gut ausgebildet sind, oder ob das die Leute einnorden soll von wegen, was da noch alles kommen könnte. Weil eine der Sprachen ist natürlich dann auch Hindi. Die haben beide einen Knopf im Ohr und während die etwas Belangloses sich hin und her werfen, sind offensichtlich ein eingespieltes Team, ein Mann, eine Frau, beide sehr hübsch anzusehen, erinnert sie jemand, den sie über den Knopf im Ohr hören, daran, übrigens, ihr jagt immer noch eine Zielperson und die hat eine Bombe in der Aktentasche und nicht irgendeine, sondern das ist natürlich eine Nuklearbombe. So als könnte man das vergessen. Ne? Weil man sich über was Belangloses in 5 Sprachen unterhalten muss. Die ganze erste Episode ist so geht das die ganze Zeit hin und her. Und dann ist eigentlich Action-Setpiece. Dann ist 2 Minuten, 2,5 Minuten, 5 Minuten Pause, blödes Gebrabbel, Action-Setpiece. Jede Folge hat mindestens 2 richtig knaller Action-Teile dazu. Die Geschichte ist auch relativ simpel erzählt. Die Citadel ist eine weltweit agierende, aber keine Regierung angehörige Spionagevereinigung. Das heißt, die arbeiten jetzt nicht nur für die Staaten oder nur für da oder nur für da, sondern sie gehen dahin, wo es weh tut und wo es gilt, dass man Kriege verhindern muss, damit die Welt ein besserer Platz ist. Das ist so die Idee. Und was wir in dem Zug sehen, ist im Grunde das Ende von Citadel. Denn in diesem Zug passieren dann Dinge, die dazu führen, dass quasi Citadel fast ausgelöscht wird. Und unsere beiden Hauptcharaktere, hier gespielt von Priyanka Chopra Jonas und Richard Madden, die sind dann für mehrere Jahre eben normale Menschen, die, Obacht, richtig geiler Clou, die haben ihr Gedächtnis verloren. Also beide wissen nicht, dass sie Superagenten waren vor 8 Jahren. Und nachdem das vor 8 Jahren passiert ist, wird es jetzt halt nötig, dass sie zurückkommen, um die Welt wieder zu retten, um Citadel aufzubauen und dann halt die ganzen Spin-offs, die dann noch kommen werden. Das ist der Clou. Es gibt große Bösewichte, die nichts weniger wollen als die Weltherrschaft natürlich. Und jeder Actionfilm, ich sagte das ja schon, den du schon mal gesehen hast, der ist dann hier in dieser Serie nochmal drin. Das ist auch nicht schlimm. Was halt schlimm ist, ist, wenn du so viel Geld in etwas reinsteckst und dann vergisst, ein bisschen zu schreiben, dann merkt man halt sehr schnell, dass diese Versatzstücke von Action nicht ausreichen, um wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen. Also es sind 6 Folgen in einer Staffel. Und selbst da ist immer dann, wenn keine Action ist, ist es zum Furzen langweilig. Und wenn sie dann miteinander reden, dann kommt jetzt immer, das wirst du online ganz oft lesen, der schlimme Verdacht, das hat bestimmt ein Chat-GPT geschrieben oder so, eine AI. Aber ich behaupte, eine AI hat mehr Respekt vor sich selber und würde so eine Scheiße nicht schreiben. Also es ist wirklich so doof geschrieben. 300 Millionen hat das gekostet, ist die teuerste Serie derzeit. Wie gesagt, die zweite Staffel ist schon ganz klar und es ist auch, die Ableger sind klar, wahrscheinlich nicht mal in Gefahr, aber das ist echt absolut das ist nicht mehr emotionsarm, das ist emotionslos. Du fühlst nichts für die Leute, die da mitmachen. Stanley Tucci spielt noch mit, den mag ich halt, der versucht ja immer seinen Charakteren so ein bisschen Werf zu geben und dass er so ein bisschen freaky ist und ein bisschen laut und so und bunt und das macht er hier auch, spielt damit alle hardcore an die Wand. Also da bleibt von den anderen nichts übrig. Wenn wir mal bedenken, dass Richard Madden sogar mal im Gespräch war, ein neuer Bond zu werden, meine Fresse, also nee, keine Chance. Er war dieser langweilige Icarus in den Eternals. Hast du den gesehen, den Marvel-Film? Daher könntest du den vielleicht kennen. Okay, nee, sonst wirst du den auch nicht kennen. Also in den...
Ich kenne Richard Madden.
Okay,
also
ich mochte den ja gerne in Bodyguard, in dieser Serie. Da, ne, die habe ich gerne gesehen, die fand ich auch spannend und so, das hat er auch gut gemacht. Und das hier ist im Grunde so auch wieder Bodyguard, aber Poppers. Das ist so die kleine Flasche Bodyguard, Poppers aufgedreht, reingezogen und total übertrieben.
Ich sehe gerade, er hat doch bei Game of Thrones.
Ja, habe ich ja nie gesehen. Das ist für mich dann kein. Ach so. Warum soll ich das sagen, wenn ich das nie gesehen habe? Die Leute denken dann immer, oh, ich habe das gesehen und dann wollen sie mit mir Gespräche darüber führen.
hab ich halt nicht. Das
kommt noch. Ist ein Winterprojekt. Ich weiß nur nicht, für welchen Winter.
Der Winter wird kommen.
Ja, der Winter wird kommen. Die Serie wurde 2020 angekündigt, die beiden Hauptdarsteller standen dann schon fest und die Idee ist halt eben von den Russo-Brüdern, wie gesagt, schwierig. Die sind auch ein bisschen am Projekt beteiligt als Executive Producers und weil es halt nicht reicht mit Stress und das ist auch Teil dieses Artikels, von dem ich erzählt habe eingangs mal, der, glaube ich, im New Yorker oder irgendwo anders erschienen ist. Sie pumpen hier halt 300 Millionen Dollar in eine Serie rein und aufgrund von kreativen Differenzen haben sie dann erstmal flott das halbe Team rausgeschmissen, darunter auch den, der Showrunner war, Josh Applebaum. Und das wurde alles während der Produktion ausgetauscht. Sowas ist nie ein gutes Signal. Ja? Mhm. Es ist deswegen auch so teuer geworden, weil viele Nachdrehs nötig waren. Und das geht halt immer richtig ins Geld. Also es ist wohl mit den 300 Millionen noch unter Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Nur wenn man parallel schon liest, ist die teuerste Serie Also im Grunde sind die schon drüber, sie geben es halt nur noch nicht so richtig zu wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Aber hatte Ringe der Macht nicht insgesamt über 1 Milliarde verschlungen?
Ich weiß das nicht, ich war nicht dabei.
War das nicht so?
Weiß ich nicht.
Na, wenn du nicht dabei warst, dann werden wir nie die Info bekommen, ob das passt oder nicht.
Sie hätten mich ja fragen können. So ist es nicht. Warte mal, die Produktionskosten der ersten Staffel belaufen sich auf 462 US-Dollar. 462 Millionen US-Dollar natürlich. Darin enthalten sind auch Infrastrukturkosten wie der Baum von Filmsets für 5 Staffeln. Ja, gut, das passiert halt, wenn du vorlegst. Das kann uns auch im Kleinen passieren. Mhm. Wenn wir T-Shirts kaufen, wo Steven Spielberg draufsteht, wissen wir nicht, wann geht das XL weg. Aber wir würden auch nicht für 462 Millionen T-Shirts uns auf Lager legen. Also Citadel ist eine der Serien, von denen ich dir abraten würde, von der ich aber glaube, dass du vielleicht sogar Spaß mit der haben kannst, weil das ist absolut ausschalten und gucken.
Ja.
Und dann einfach hinnehmen, wie es ist. Und dann ist es ein gutes Action-Geballer. Man findet im Internet diverse Kritiken, einige zerreißen das Ding in der Luft, also wirklich, die lassen da kein gutes Haar drin. Und dann gibt es interessanterweise jede Menge Zeitschriften und Zeitungen und Outlets, die das Ding in den Himmel loben und vollgeproppt sind mit Amazon-Werbung. Unten links, oben rechts, in der Mitte und so. Also es ist schon so ein bisschen weird zum Teil, für wie blöd man gehalten wird, denn das kann hier keiner wirklich, wirklich großartig finden. Kein Mensch, der klaren Verstandes ist, kann dem Ding mehr geben als 6. Geht eigentlich nicht. Also das geht nicht. Es ist so voller unlogischer Dinge, es ist so voller Feuer, eigentlich müssten die alle ständig irgendwie kaputt gehen, mindestens mal ein paar Blutergüsse haben, aber die haben immer nichts. Geht auch nicht, die sind ja hübsch. Ich frage mich halt, wann ist denn der Madden mal als dieser Superagent, der ja am Anfang der Serie in dieser Zugszene, ist er ja ein supergeiler Turboagent. Wann soll denn das gewesen sein, wenn da 8 Jahre zwischen sind? Dann ist er mit 20 direkt von der Schule Superagent gewesen oder was? Naja, ist also ein bisschen unglaubwürdig, das Ganze. Ich finde es ein bisschen lachhaft, ich finde die Geschichte langweilig, die Action ist gut. Und ich glaube, irgendwann guckt der Steven da einfach mal die erste Folge und dann, das könnte dich schon triggern.
Du hast das gerade echt super zusammengefasst. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass ich mir die erste Folge einfach mal gebe, weil deine Beschreibung, die schreckt ab und regt an zugleich.
Du guckst ja auf Fast X, ne, also das, insofern bist du Kummer gewohnt.
Das ist korrekt. Ich warte nur darauf, dass Berg endlich wieder hier am Start ist, damit wir da auch endlich reingehen können, weil das halten wir nur zusammen durch. Nur zusammen sind wir stark genug.
Gut.
Für diesen Schrott. Apropos Schrott und Müll. Der Müllmann war nicht immer ein Müllmann. Grandioses Zitat, der irgendwie auf einen trashigen One-Man-Action-Film hindeutet. Komischerweise kam dieses Zitat wirklich wie aus dem Nichts in dem Film, sodass ich mir das direkt halt notiert habe hier als Verklausulierung, weil ich so dachte, eigentlich passt das überhaupt gar nicht zum Ton des Films und zum Rest, weil das halt wirklich so wie... Was ist das für ein Typ? Ja, das ist nur der Koch, halt so wie bei Alarmstufe Rot und so, ne? Also sowas stellt man sich ja da irgendwie direkt vor. Ja, und der Müllmann war nicht immer ein Müllmann, damit ist Adrian Brody gemeint. In dem Film Clean, Rache ist ein schmutziges Geschäft.
Mhm.
Der Film wurde mir vorgeschlagen, nachdem ich Nobody geschaut habe. Weil er halt auch, wie der Beititel ja schon vermuten lässt, auch ein Rachefilm ist. Allerdings tatsächlich deutlich schmutziger, düsterer, schwermütiger, auch ein bisschen zu aufgesetzt schwermütig, wie ich finde. Also es gibt dann oft so eine ganz depressive Emo-Stimme, die dann, eine Emo-Stimme nicht, es ist halt schon so eine tiefe Stimme, die dann halt mal da den Erzähler gibt, auch direkt zu Beginn und dann da halt so eine tiefschürfenden Dinge erzählt. Das ist schon ein bisschen too much. Aber diesen Charakter, den Adrian Brody spielt, und ich mag Adrian Brody sehr, ich finde, das ist ein guter Schauspieler, der seine Momente hatte und der dann irgendwie nie so ganz richtig den Durchbruch geschafft hat. Klar, der hat mal einen Oscar gewonnen.
Der hatte den Oscar-Fluch, ne? Also ich, dann, ja, dann genau. Danach hat er kein Bein mehr auf den Boden gekriegt.
Absolut perfekt zusammengefasst. Ich hatte mich dann auch schon gewundert, dass er dann damals im, ich glaube, es war dann der dritte Teil von Predator, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Und ich sagte, okay, wie passt das zusammen? Also ich habe ihn nie in so einem Film gesehen. Mhm. Ja, und hier spielt er halt den Hauptprotagonisten, der einen Müllmann spielt, der eine dunkle Vergangenheit hat. Und da sind wir direkt so ein bisschen beim ersten Kritikpunkt. Diese dunkle Vergangenheit, die wird irgendwie immer so angeteasert in Rückblenden, aber man erfährt einfach zu wenig. Also das kann als Mysterium irgendwie auch funktionieren, aber bei dem Film will ich schon ein bisschen wissen, was ist denn jetzt damals passiert? Weil er hat so eine, ich nenne es jetzt mal eine Ziehtochter, die ist dunkelhäutig, da ist irgendwas mal mit deren Familie passiert und man weiß am Ende des Films nicht, war er jetzt derjenige, der dort was gemacht hat? Hat er sie gerettet? War er zufällig dort und hat sie aufgelesen? Also das wird nie so richtig aufgeklärt und dann ist halt auch noch gleichzeitig was mit seiner eigenen Tochter, die auch irgendwie dunkelhäutig ist, also das kann ja dann irgendwie durch seine Frau, die man auch niemals irgendwie zu Gesicht bekommt, kann das ja irgendwie alles sein, aber das ist irgendwie sehr verworren und bringt halt nie so ein richtig klares Bild darüber, wer ist er eigentlich, wo kommt er her und warum hat er diese Gewaltausbrüche, die er eigentlich die ganze Zeit irgendwie unterdrücken möchte, also er ist dann halt in so einer Selbsthilfegruppe und versucht halt irgendwie durchs Leben zu kommen. Und wie das halt oft in solchen Rachefilmen ist, das ist im Grunde genommen ähnlich wie bei Nobody, muss er dann in einem Moment halt seine Ziehtochter vor anderen Leuten retten und packt dann seine Rohrzange aus und teilt richtig aus. Und dabei verletzt er auch von einem Drogenbaron den Sohn. Mhm. Und der findet das natürlich gar nicht gut und ja, also
ja, die sehr, sind sehr große so. Die Parallele. Die sind ja ganz eigen, die möchten das nicht.
Die sind da sehr eigen, ja, genau. Ja. Und ja, dann kann man sich so ein bisschen ausmalen, wie das Ganze dann weitergeht. Der Film ist gut gedreht, also der hat gute Einstellungen, der hat gute Shots, der hat gute Kamerafahrten, der hat Adrian Brody, der das wirklich überzeugend spielt, diesen gebrochenen Typen, über den ich aber einfach noch ein bisschen mehr erfahren möchte. Dann spielt auch RZA mit, oder?
The RZA.
RZA, ne, hier von, ich weiß, wird RZA genannt,
yeah,
oder?
Ja, The RZA.
Mhm. Ja, vom Wu-Tang Clan. Das ist alles auch fein. Aber hinten raus passiert dann doch irgendwie zu wenig Spektakuläres, also mir fehlt irgendwie dann doch so eine Busszene wie von Nobody, wo man wirklich mit Staunen da sitzt. Mir fehlt, ich sag's jetzt einfach noch zum dritten Mal, ein bisschen mehr Hintergrund und das Ding ist dann halt auch relativ schnell vorbei und ja, hinten raus fehlt irgendwie so der letzte Kick. Adrian Brody und die Inszenierung reißen das Ganze dann schon noch mal so ein bisschen raus und Adrian Brody hat auch hier tatsächlich sehr viele seiner Finger mit im Spiel, also er ist auch Produzent des Films. Ich glaube auch, dass er mit am Drehbuch geschrieben hat und er hat sogar die Musik selbst komponiert, also wenn es nicht irgendwelche direkt eingesetzten Tracks sind. Also das scheint so ein bisschen so eine Art Herzensding von ihm auch gewesen zu sein. Ja, was nehme ich jetzt am Ende aus diesem Film mit? Gebe ich dem jetzt eine Empfehlung oder nicht? Ich würde sagen, ganz knapp ist das schon eine Empfehlung. Weil mit einem anderen Schauspieler und mit einer etwas schlechteren Inszenierung wäre das ein absolutes B-Movie-Ding geworden. So ist das ja im Rache-Genre auf jeden Fall ein Ding, das man sich geben kann, wenn man da Bock drauf hat.
Ja, klingt.
Pascal, hast du überhaupt von dem Film mal gehört?
Ich habe von dem gehört, ich habe den, also ich bin gerade erstaunt über die Filmografie von Adrian Brody gewackelt, wie viel ich gesehen habe mit ihm schon. Und ich habe ihn auch erst kürzlich in einer Serie gesehen, über die ich dann nächste Woche rede. Vielleicht, mal sehen. Auf jeden Fall, ja, hat mich aber nicht so gereizt, weil es wirkte halt für mich auch wie so ein B-Hau-Rauf-Movie. Die Story ist jetzt nicht besonders spannend. Also ne, er will ein ruhiges Leben, nachdem er vorher ein fieser Killer war. Und wir wissen nicht genau, warum war er ein fieser Killer, wer hat ihn dazu gemacht. bla und blub und dann auf einmal kann er nicht aus seiner Natur und muss dann wieder loslegen. Sowas wie, das kannst du natürlich nicht so richtig vergleichen mit Nobody, weil du einen Bob Odenkirk nicht ersetzen kannst mit irgendwem anders. Du könntest, ne, wenn du denselben Film Nobody machst und steckst jemand anders in die Rolle, ist das nicht mehr Nobody. Wir lieben das, weil er nicht nach dem aussieht, was er da tut. Adrian Brody kann durchaus den Look haben, dass man da Angst vor hat und dass man auch sieht, dass er austeilen kann. Das insofern, ich mag den. Vielleicht gucke ich mir den auch vielleicht irgendwann mal an. Es ist schon so, der hat schon in tollen Sachen viel mitgemacht, aber wirklich, ich so richtig, richtig geil was hinterlassen hat er eigentlich nicht. Und den Pianisten, den weiß ich gar nicht, ob du den je gesehen hast, für den er den Oscar gekriegt hat, das ist ein hartes Stück Film. Auch zweierlei begründet, also erstmal, weil es diese autobiografische Geschichte ist, des Holocaust-Überlebenden Pianisten. Und zum anderen, weil es auch ein Roman Polanski-Film ist und die sind an sich schon immer ein bisschen schwierig, auch mit der Figur Roman Polanski ist es ja nicht so ganz einfach. Und danach kam dann auch direkt ein Klo und dann war irgendwie immer nur noch dabei. Also das ist so das, was ich von ihm habe. Der ist dabei. Er ist großartig in den Wes Anderson-Filmen, wenn er da eine kleine Rolle hat. Da ist er immer toll. Ich mochte auch durchaus zum Beispiel, also ihn hat er noch gesprochen in Fantastic Mr. Fox. Ich mochte aber auch dieses Update von Predators. Das ist auch ein solider Actionkracher mit ein bisschen Blut. Ich habe da gar nicht viel von erwartet und dafür funktioniert er. Ja, aber irgendwie mal gucken. Also es gibt hier noch so ein paar, sehe ich gerade, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich habe ihn ja auch erst kürzlich gesehen bei See How They Run. Da war auch nur so Mittel. Da gibt auch die Rolle nicht viel her. Müsste ich mal gucken. Ach, guck mal, in Ghosted war der auch. Aber das habe ich schon komplett vergessen, dass der da ist. Stimmt, da ist er auch ein Bösewicht. Der spielt auch sehr oft dann dieselbe Rolle. Also im Grunde ist die Rolle, die er in Ghosted spielt, die spielt er in der Serie, in der ich ihn jetzt gesehen habe, auch exakt gleich wieder dieselbe. Ja. Weird.
Also weißt du, was ich mir bei ihm gut vorstellen könnte, dass der irgendwann mal von irgendeinem Regisseur der Marke Tarantino oder so aus dem Hut gezaubert wird und dann halt so ein richtig geiles Ding irgendwie auf der Leinwand zaubert. Also das könnte ich mir vorstellen.
Ja, immer ran, der ist ja noch, das geht ja noch. Sieht ja gut aus, kernig oder, und so.
Hat noch ein paar Jahre vor sich. Hat auch noch ein paar Jahre
vor sich. Gut, weiß man heutzutage nicht, aber ja, hat er. Hat er.
Wenn er jetzt sich nicht an der Türklinke eines Hotels erhängt, dann ja.
Ja, und
noch ganz kurz, was du jetzt sagtest, vorhin, damit kann man nicht ganz mit Nobody und so vergleichen, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Es ist halt aber auf jeden Fall so, dass er prinzipiell für die Art der Rolle, so wie sie hier angelegt ist, passt er halt super. Und natürlich hätte er in Nobody nicht gepasst. Ich glaube halt aber andersrum, dass vielleicht Bob Odenkirk hier dann auch nicht ganz so gut gepasst hätte. Von daher ist das besetzungstechnisch.
Schwer zu sagen. Meine Liebe für Bob Odenkirk ist sehr hoch. Den könnte ich in allem sehen. Vielleicht sieht man ihn sich dann aber auch wirklich matschig irgendwann. Aber natürlich wäre es sehr schade, wenn ein Bob Odenkirk jetzt zum Beispiel in diese Spirale der Actionkracher-B-Filme mit Blut irgendwie reinrutschen würde. Es sei denn, es ist aktiv. Wir machen jetzt eine Serie über Nobody. Dann wäre das auch wieder fein. Aber so ist er, glaube ich, nicht gepolt.
Da drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen, ne? Dass wir halt nicht den 96-Hours-Effekt haben.
Ja, ja. Und was mir noch eingefallen ist zu deiner Verklausulierung, der Müllmann war nicht immer ein Müllmann. Da ist mir Jutta eingefallen. Denn Jutta erzählt uns aus dem Off in einer echt beschissenen Serie, dass Luden werden nicht geboren, sondern sie werden gemacht. Und sie haben den schönsten von allen gemacht. Klaus. Das ist Originalzitat aus der Amazon-Serie Luden. Ich bin nicht über zwei Folgen hinausgekommen, weil es ist so absurd. Das ist so schlecht. Das ist wirklich, weiß ich nicht, ob das schon wieder triggerschlecht ist und ob ich das mal irgendwann weitergucke. Aber alleine, dass die Troller uns aus dem Off ständig irgendwelche romantisierten Sachen über das Trafficking von jungen Frauen auf der Reeperbahn in den 70ern erzählen will, ist echt so weird. Und daher stammt dieser wunderschöne Satz. Juden werden nicht geboren, sondern sie werden gemacht. Und mit Klaus haben sie einen der schönsten gemacht. Und der hat so Walle-Walle-Haar. Musst du mal reingucken. Guck da mal rein.
Großartiges Zitat. Ja. Stellt auf jeden Fall Mainz deutlich in den Schatten. Aber es ist wirklich, das kommt halt so aus dem Nichts und passt, finde ich, von der Tonalität echt nicht so rein, weil es so diesen Trash-Charakter hat. Ne?
Ja.
Der Müllmann war nicht immer ein Müllmann. Das ist schon ziemlich gut. Ah, herrlich. So. Aber schön, dass wir nochmal mit diesem Zitatefeuerwerk hier abschließen können. Diese Folge, die ja jetzt doch auf knackige 80 Minuten hier gestrandet ist.
Das langt dann auch und wir müssen es auch nicht in die Länge ziehen. Was nächste Woche kommt, wissen wir nicht, ob die beiden Kollegen das Ruder übernehmen und mit 50 Filmen hier an den Start gehen und wir beide Pause machen. Oder ob du das Game am Start hast vielleicht. Naja, ihr braucht das ja auch einen Game. Grund, wieder einzuschalten.
Ach so. Naja, das stimmt. Ich habe ja übrigens nächste Woche ja auch so einen kleinen, ich nenne es jetzt mal Mini-Urlaub. Da bin ich ja unterwegs von Mittwoch bis Freitag, bin ich in Berlin. Mhm. Denn unser Schul-Podcast hat einen Preis gewonnen.
Ah, ja.
Und den hab ich produziert. Also,
Gratulation.
Wer mal reinhören möchte, ja. Hier mal kleine Cross-Promotion. Scholli Leselust.
Ja.
Der Podcast.
Wir verlinken das dann mal in den Shownotes, weil warum nicht?
Wo die Erst- bis Viertklässler selbst bestimmen dürfen, was sie dort so machen. Ja. Sind tolle Sachen bei rumgekommen.
Das ist im Grunde nichts anderes als das, was ihr hier von uns habt. Vielleicht ein bisschen professioneller.
Genau, und kinderfreundlich.
Ja. Weniger Fluchen. So, und in dem Sinne, tschüss, ciao und goodbye.
Darfst du starten? Oh, jetzt habe ich dir reingesprochen. Ja. Tschüss. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Spiel den Song nochmal.
Okay. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Tschüssikowski.